Deutschlandfunk, der Tag.
Die Ukraine geht den Weg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich gewählt haben. Demokratisch, in Freiheit, in Europa. Und deshalb arbeiten wir heute in Berlin weiter am Wiederaufbau einer starken, freien europäischen Ukraine.
So hat Olaf Scholz in den Berliner Messehallen erklärt, was ja erstmal widersprüchlich und erklärungsbedürftig klingen mag, mitten im Krieg Kräfte für den Wiederaufbau der Ukraine zu mobilisieren. Worum geht es also bei dieser Konferenz in Berlin? Das schauen wir uns gleich genauer an. Beginnen aber wollen wir mit Boris Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister, der ja schon lange klar gemacht hat, dass er wieder mehr Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr gewinnen will, dass er glaubt, dass sie gebraucht werden, der monatelang über verschiedene Modelle gebrütet und heute dann die Katze aus dem Sack gelassen hat.
Wir wollen diejenigen auswählen, die erstens motiviert sind, am motiviertesten sind, die am fittesten und am geeignetsten sind.
Also kein Zurück zur alten Wehrpflicht, sondern etwas, das Pistorius Auswahlwehrdienst nennt. Was aber ist das? Mit dieser Frage starten wir jetzt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk für den 12. Juni 2024. Ich bin Jasper Barenberg. In der Leitung in unserem Berliner Studio ist jetzt Markus Pindur, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik und Sicherheitsfragen. Hallo Markus.
Grüß dich.
Ich schaue auf die Uhr, kurz nach 16 Uhr, eine Stunde ist es inzwischen also her, dass Boris Pistorius das lange angekündigte neue Modell für den Wehrdienst dann auch aller Öffentlichkeit in Berlin vorgestellt hat. Das Ergebnis, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auf keinen Fall eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht, auch kein neues Modell für einen Pflichtdienst. Stattdessen etwas, was Boris Pistorius jetzt Auswahlwehrdienst genannt hat. Was soll das sein? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also der Auswahlwehrdienst wird nur wenige verpflichtende Elemente haben. Das eine ist die Erfassung. Ich muss mich erfassen lassen. Ich werde angeschrieben und ich muss einen Fragebogen wieder zurückschicken, in dem ich Auskunft gebe über meine Interessen, wie ich zur Bundeswehr stehe, ob ich Interesse habe. Dann wird aus diesen, die diesen Fragebogen zurückgesendet haben, werden die ausgewählt, die gemustert werden. Und das ist dann auch verpflichtend. Aber ob man nach der Musterung in die Bundeswehr geht, das ist wieder freiwillig. Also da wird sehr viel mit Freiwilligkeit gearbeitet, weil das auch in der Koalition, in der Ampelkoalition nicht anders durchzusetzen gewesen wäre.
Dann lass mich nochmal nachfragen, weil du jetzt gesagt hast, es werden Fragebögen geschickt. Wer bekommt diesen Fragebogen? Ich habe mich daran erinnert, dass ein Jahrgang ungefähr 400.000 Personen sind. Reden wir über diese 400.000?
Genau darüber reden wir. Die Männer werden aufgefordert, diesen Fragebogen auszufüllen und sind auch verpflichtet, ihn zu beantworten und zurückzusenden. Bei Frauen ist die Rücksendung freiwillig und der Fragebogen ist aber tatsächlich die Grundlage für die Entscheidung, wer zur Musterung eingeladen wird. Und aus den Gemusterten werden dann wiederum die geeignetsten und motiviertesten ausgewählt. Da ist schon eine sehr optimistische Annahme drin, dass das dann auch reicht. Es geht ja nicht nur um den Wehrdienst. Es geht auch darum, aus diesem Reservoir der jungen Leute auch motivierte Soldaten, Zeitsoldaten oder Berufssoldaten zu rekrutieren. Denn die Armee, das hat Pistorius auch ganz klar gesagt heute, eine moderne Armee kann nur funktionieren, wenn sie aus sehr gut ausgebildeten, professionellen Leuten besteht, die das alles bestreiten können. So, jetzt haben wir noch einen Ausgangspunkt, das sind die 181.000 Männer und Frauen, die derzeit bei der Bundeswehr sind, aktiv. Das soll aufwachsen auf 203 zunächst einmal. Aber auch da haben schon viele ein Fragezeichen hintergestellt, denn der NATO versprochen hat man bis 2029 272.000 Soldatinnen und Soldaten. Und dann kommt noch hinzu, dass man die Reserve, die man ja auch aufbauen will, und zwar soll die sich rekrutieren aus den ehemals gedienten Leuten, dass diese Reserve derzeit noch überhaupt nicht richtig erfasst ist, weil seit 1992 wird keine Wehrerfassung mehr durchgeführt.
Dann lass mich bei der Frage, wie wir das beurteilen müssen, dieses Modell, was Boris Pistorius jetzt vorgestellt hat, mal bei einer sehr schlichten Anfang. Hast du das Gefühl, er hat weniger erreicht bei seinen Vorüberlegungen, bei den Abstimmungen innerhalb der Ampelparteien, als er selber gern erreicht hätte. Er hat ja immer wieder klargemacht, die Aussetzung der Wehrpflicht hält er für einen Fehler, die Bedrohungslage hält er für völlig eine andere als damals, und er hat immer klargemacht, wir sollen kriegstüchtig werden, so hat er das formuliert und damit gemeint, die ganze Gesellschaft muss sich wieder stärker mit diesem Thema beschäftigen, auch mit dem Thema, dass es einen Krieg geben könnte.
Also Boris Pistorius hat heute gerade gesagt, tatsächlich hätte er sich mehr Schritte in Richtung eine Dienstpflicht gewünscht. Er ist ganz klar dafür, dass also auch junge Menschen sich mit diesen Fragen auch beschäftigen müssen. Das ist der große Schritt vorwärts, glaube ich, jetzt mental auch für diese Republik, dass die jungen Leute angeschrieben werden und sich in irgendeiner Form dazu verhalten müssen und sich vielleicht zum ersten Mal irgendwie damit befassen, was das eigentlich ist, Sicherheitspolitik, warum sie nötig ist und warum es einer Bundeswehr bedarf dafür. Das ist ein Schritt vorwärts, aber Boris Pistorius' Ambitionen wären deutlich größer gewesen. Das konnte man ganz klar heute auch hören.
Und wenn man sich vor Augen führt, was jetzt an Einschätzungen rund um diesen Tag gewissermaßen aus den Ampelparteien kommt, dann können wir unter dem Strich sagen, sowohl was die SPD angeht, als auch was die FDP angeht, als auch was die Grünen angeht, alles, was sozusagen drei Striche unter den Begriff Pflicht gemacht hätte, betrachten alle drei Parteien oder wesentlichen Stimmen in diesen drei Parteien mit großer Skepsis.
Nicht nur mit großer Skepsis, sondern sie lehnen es rundheraus ab.
Alle.
Und da hat Pistorius keinen Rückhalt in der Ampel, keinen ausreichenden Rückhalt, um so etwas wie eine Dienstpflicht zu etablieren, die ja auch sinnvoll wäre. Darauf hat übrigens Johann Wadephul auch heute hingewiesen. Man würde damit gewinnen, Menschen, die zum Beispiel in den sogenannten Blaulichtorganisationen arbeiten, also beim Roten Kreuz, bei den Johannitern, beim Technischen Hilfswerk. Dessen bedarf es nämlich auch, um eine Gesellschaft resilient und abwehrbereit zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Und das wäre aber ein sehr viel weiteres Modell. Es wäre eben eine Dienstpflicht. Und das wollen die Ampelkoalitionäre überhaupt nicht hören. Sie wollen das offensichtlich nicht ihren Wählern zumuten.
Und wenn man noch hinzunimmt, dass der Bundeskanzler, dass Olaf Scholz auf offenbar keinen Rückhalt ist für seinen Verteidigungsminister. Er hat zum Beispiel vor einiger Zeit gesagt, also der Personalbedarf der Bundeswehr, das sei eine, Zitat, doch überschaubare Aufgabe. Also kann man sagen, Boris Pistorius hätte mehr gewollt, aber der Kanzler und die Ampelparteien spielen alle nicht mit. Also erreicht er denn, was er erreichen will, jetzt mit diesem abgespeckten Version eines Auswahlwehrdienstes?
The proof is in the pudding, sagen die Engländer. Wir werden es also sehen. Ich bezweifle aber sehr stark, dass das in der Zeit passieren wird. Wenn er sich das Ziel setzt, innerhalb von 5 Jahren soweit zu sein, dass man genug Personal hat, genug ausgebildete Profis, genug Wehrdienstleistende, genug Reservisten, die im Zweifel und im Krisenfall dann einrücken könnten, dann muss man einfach sagen, das steht wirklich mit einem großen Fragezeichen da. Denn mit der großen Freiwilligkeit hat es ja bisher nicht funktioniert. Man muss sich auch vor Augen halten, die Bundeswehr konkurriert auch mit dem normalen Arbeitsmarkt. Und wenn dieser Arbeitsmarkt brummt, wie das zurzeit noch der Fall ist, dann ist es für die Bundeswehr wirklich, wirklich schwer, obwohl sie als Arbeitgeber auch sehr gute Bedingungen von Tag 1 anbietet. Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist tatsächlich ein Modell, mit dem ich nicht glaube, dass man da sehr schnell große Fortschritte machen können wird. Pistorius selber hat gesagt, wir fangen an mit der Ausbildung von 5000 solchen Auswahlwehrdienstleistenden, das im nächsten Jahr, und gucken dann, dass wir das langsam aufbauen. Daran sieht man schon, das ist nicht besonders viel. Wenn man sich orientiert an den Zahlen 203.000 oder gar 272.000, da muss man sagen, das ist nicht ziemlich viel und das wird so nicht ausreichen. Aber das Thema ist einfach politisch vielen zu heiß. Sie wollen da nicht ran Und das wird erst eine nächste Bundesregierung regeln können.
Spielt auch eine Rolle bei dem, was jetzt Boris Pistorius vorgeschlagen hat und was sozusagen weniger ist, als er sich selber hätte vorstellen können, dass die Bundeswehr überhaupt keine Strukturen mehr verfügt, dass die Verwaltung überhaupt keine Strukturen mehr verfügt, allein alle jungen Menschen, Männer wie Frauen, zu erfassen?
Die Erfassung, genau, das ist das Erste, was auch passieren muss wieder, dass es tatsächlich sowas gibt wie eine Wehrerfassung. Vieles von dem, was man da damals hatte, Kreiswehrersatzämter, ich erinnere mich noch daran, ob man diese Strukturen komplett wieder aufbauen will, das wage ich zu bezweifeln. Das war eben so damals, dass ein Jahrgang immer von komplett mit Hunderttausenden eingezogen wurde. Das braucht man eigentlich heute nicht mehr. Aber es macht die Sache natürlich schwerer. Es macht zum Beispiel schwerer zu erfassen, wer hat denn überhaupt gedient? Wer könnte denn für eine Reserve zur Verfügung stehen? Das ist alles nicht klar. Und diese Strukturen, die muss man jetzt erst langsam wieder aufbauen. Und man spricht davon, also bei der Bundeswehr sagt man, wir können momentan circa 7.000 bis 9.000 Wehrdienstleistende ausbilden. Man fängt jetzt an mit 5.000. Das ist alles ziemlich wenig und das zeigt sich natürlich, man hat das alles schleifen lassen in den letzten 30 Jahren, weil keiner mehr daran glaubte, dass man das mal brauchen würde zur Abschreckung. Und darum geht es ja. Eine funktionierende Bundeswehr braucht tatsächlich auch Personal. Da ist es mit Geld nicht getan allein und mit Waffen allein auch nicht. Es braucht gut ausgebildetes, motiviertes Personal, um Abschreckung darstellen zu können, glaubwürdig einem Gegner zu vermitteln zu können. Und das ist tatsächlich das Ziel, auf das alles orientiert sein sollte. Und diese Überlegungen, die dahin gehen, dass man seine Wählerklientel nicht verscheuchen will, die zeugen jetzt nicht gerade von politischem Mut oder auch politischer Führung.
Wobei, das wäre ja noch zu klären, denn wenn man die Umfragen liest, gibt es ja doch schon einen erheblichen Anteil in der Bevölkerung. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht genau vor Augen. In manchen Umfragen durchaus eine Mehrheit für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Allerdings nicht unbedingt in der Alterskohorte, die dann betroffen wäre, aber insgesamt in Gesellschaft doch schon.
Das Bewusstsein für die Bedrohung, der wir uns jetzt wieder entgegensehen, ist in der Tat gewachsen. Man kann das ja auch daran ablesen, dass zum Beispiel die Zustimmung zu Waffenverkäufen an die Ukraine deutlich zugenommen hat und tatsächlich eine knappe Mehrheit auch ist. Also das ist gewachsen, dieses Bewusstsein einer Bedrohung. Wie man dann aber sich politisch einigt, ist wie gesagt dann eine andere Frage. Und das ist vielleicht dann auch eine Frage für die nächste Regierungskoalition.
Mit anderen Worten, unterm Strich, Pistorius, Vorschlag passt zur Gemengelage in den Regierungsparteien, aber nicht ganz hundertprozentig in deinen Augen zur neuen Bedrohungslage seit Russlands Angriff auf die ganze Ukraine.
In seinen Ausmaßen tut er das nicht, aber man muss auch fairerweise darauf hinweisen, dass Boris Pistorius vieles auf den Weg gebracht hat. Erst einmal, ich erinnere nur an Munitionsproduktion und dass er sich auch eine kleine Organisationsreform der Bundeswehr gemacht hat. Da ist vieles momentan im Aufbau. Und er stößt an seine Grenzen, weil schlicht und ergreifend die eigene Koalition ihn ausbremst.
Und dafür spricht ja auch, dass wir es nicht mit einem Vorschlag der Bundesregierung insgesamt zu tun haben, den Pistorius jetzt vorgestellt hat, sondern mit einem Denkanstoß. Mit anderen Worten, wir können noch damit rechnen, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten da noch viele Veränderungen möglicherweise vorgenommen werden. Wenn das jetzt erst ernsthaft mit allen betroffenen Parteien, mit allen beteiligten Regierungsparteien dann ernsthaft diskutiert wird.
Ich habe jüngst mit Nico Lange gesprochen, der selber im Bundesverteidigungsministerium gearbeitet hat. Und er hat einfach gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Wir zerreden vieles, was eigentlich angepackt werden muss. Aber wir haben nicht den Mut offensichtlich und die traute das zu tun. Ich persönlich traue es Pistorius zu, ich traue es dem Kanzler nicht zu.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander zu vernetzen. Darum geht es unter anderem im Kern bei der inzwischen dritten internationalen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Seit gestern beraten rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus etwa 60 Ländern. Große Veranstaltung. Der Stadtrat in Tschernihiw im Norden der Ukraine nahe der Grenze zu Belarus zum Beispiel hat Julia Dornitzka in die Berliner Messehallen geschickt.
Unsere Stadt ist schön, auch die Umgebung. Wir versuchen dort zu überleben und wir versuchen, unsere Menschen nicht zu verlieren. Aber wenn die Wasser- und die Stromversorgung nicht funktionieren, dann werden sie unsere Region verlassen, besonders junge Leute und Kinder. Davor habe ich Angst.
300.000 Menschen leben in Tschernihiw. In Berlin hofft die Stadträtin auf Investoren.
Bei uns haben mehrere Firmen geschlossen, weil sie sich keine Generatoren leisten können. Ein paar Cafés machen draußen weiter, bei Kerzenlicht. Jetzt im Sommer geht das. Es wirkt gemütlich, aber es ist sehr traurig. Ich hoffe, dass wir unsere Energieversorgung mit ausländischer Hilfe bis zum Winter wiederherstellen können. Wir müssen jetzt damit anfangen.
Und in der Leitung in Berlin ist jetzt meine Kollegin Sabine Adler. Grüß dich, Sabine.
Hallo, Jasper.
Du beobachtest für uns seit gestern schon, was auf dieser großen Konferenz in Berlin so alles geschieht. Jetzt haben wir eben Julia Dornitzka vom Stadtrat in Tschernihiw gehört mit ihren Sorgen von dort, mit dem, was sie am dringendsten brauchen. Gibt es schon einen ganz guten Eindruck eigentlich von dem, was im Mittelpunkt dieser ganzen Konferenz steht? Also diese massiven, unvorstellbaren Schäden, die Russlands Krieg in der Ukraine angerichtet hat, wo Straßen bombardiert werden, Häuser zerstört werden und eben auch Kraftwerke, Fabriken. All das, was eigentlich elementar ist für ein Land.
Genau, man kriegt einen ganz guten Überblick und man kann sich eben auch anhand dieser Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein ziemlich gutes Bild machen, was denn helfen würde, um einigermaßen optimistisch in die Zukunft zu gucken. Und eben, das ist ja vielleicht für Deutschland und für die Europäische Union zum Beispiel nicht ganz unwichtig, um auch Flüchtlingsströme zu verhindern. Denn wenn es zum Beispiel nicht gelingt, bis zum Winter tatsächlich die Heizkraftwerke, die zu 80% zerstört sind, wieder flott zu kriegen, dann heißt das, die Leute sitzen in kalten Wohnungen und das hält man nicht lange aus. In der Ukraine kann es sehr kalt werden. Und dann setzen sich da wieder Hunderttausende in Bewegung. Und das kann man ihnen ja auch gar nicht verdenken.
Und wenn du das jetzt schon erwähnt hast, also die Frage der Energieversorgung. Wir haben alle im Hinterkopf die großen Zerstörungen, die Russland bewusst anrichtet bei diesen zivilen Einrichtungen, gerade bei der Energieversorgung. Ist das eines der brennendsten, eines der drängendsten Themen auf dieser Konferenz, dass man jetzt anfangen muss, eben spätestens und eigentlich schon dabei sein muss, irgendwie das hinzukriegen, dass die Energieversorgung mit Blick auf den Herbst, auf den nächsten Winter einigermaßen gesichert ist, die Stromversorgung?
Ja, das muss man jetzt machen. Der nächste Herbst und Winter kommt ja schneller, als wir denken. Und das ist schon auch im Fokus. Das muss man auch sagen, dass das Thema Energie bestimmt praktisch jede Gesprächsrunde. Es gibt ja hier wirklich unendlich viele Panels und Diskussionen. Und die sind, finde ich, auch wirklich sehr konkret, sehr, sehr konkret. Man kann sich also wirklich ein extrem gutes Bild davon machen, was da vor Ort so los ist. Und unter anderem ist es eben so, das, was Volodymyr Zelensky, der Präsident, gestern erzählt hat, dass die Hälfte der Stromkapazitäten vernichtet ist, jetzt in diesem Moment dessen, was im vorigen Winter verbraucht wurde in der Ukraine. Er sprach von 9 Gigawatt. Das ist ungefähr der Vergleich, ist 2 Gigawatt hat Berlin. Diese Vernichtung, diese Zerstörung, die von Russland so systematisch angerichtet wird, die muss jetzt natürlich irgendwie auch wieder aufgefangen und wieder beseitigt werden. Und das ist eine Mammutaufgabe. Das braucht eben nicht nur Generatoren. Das ist das, was man im Kleinen irgendwie hinkriegt, also Dieselgeneratoren. Aber für richtige Unternehmen wie Maschinenbau, Stahlindustrie und so weiter ist das natürlich nicht das, was schon hilft. Da muss man richtig groß reingehen. Und man muss zum Beispiel sich auch überlegen, auch das spielte immer wieder eine Rolle, wie man eben diese Energiebetriebe besser schützen kann, wie man sozusagen Schutzhüllen aus, ich weiß gar nicht, woraus die gemacht werden, aus Beton oder aus Stahlhüllen, wie auch immer. Jedenfalls ist klar, die stromerzeugenden Betriebe müssen besser geschützt werden. Also das ist eine riesige Aufgabe. Und vielleicht noch den Gedanken, das Perfide ist ja, dass viele Kraftwerke noch aus Sowjetzeiten stammen und Russland über eine sehr genaue Karte verfügt, wo da was steht. Und das ist wirklich ein Vorteil, der jetzt von der russischen Armee genutzt wird und der umso zerstörerischer wird für die Ukraine.
Jetzt höre ich immer, dass wir natürlich alle wissen, dass Staaten sich verpflichtet haben, der Ukraine Hilfe zu schicken, dass von dort Unterstützungspakete immer wieder auf den Weg sind, zugesagt werden und immer wieder erweitert werden. Aber auf der Konferenz scheint ja ein wichtiger Punkt zu sein, dass man auch versuchen will, private Unternehmer zu animieren, zu unterstützen, sich in der Ukraine zu engagieren, dort zu investieren. Wie müssen wir uns das vorstellen? Worum geht es da genau bei dieser Konferenz?
Also das ist sicherlich da einfach, wo es um kleine oder mittlere Unternehmen geht. Und das ist überhaupt die Hauptform der Geschäftstätigkeit der Wirtschaft in der Ukraine. Kleine und mittlere Unternehmen, 80% der Menschen arbeiten in solchen Firmen und 2/3 der Wertschöpfung wird da geschaffen. Aber man muss auch ganz klar sagen, auch das klang heute an bei einem Regierungsvertreter, wenn man die Ukraine richtig zukunftsfest aufbauen möchte, dann kann es nicht nur bei diesen kleinen und mittleren Betrieben bleiben. Die kriegen jetzt zwar in einer sogenannten Resilienz Allianz Unterstützung, das heißt also Betriebe, die kaputt gegangen sind, die kriegen wieder Aufbauhilfen, Geld, um wieder Reparaturen machen zu können, auch um zum Beispiel der Belegschaft zu helfen, Kriegsveteranen zu helfen. Also das ist sozusagen ein Resilienzfonds, der den kleineren und mittleren hilft. Aber das, was die Ukraine für die Zukunft braucht, um eben tatsächlich auch zum Beispiel klimaneutral in die Zukunft zu gehen. Das, was man jetzt aufbaut, das soll ja nicht nach alten Maßstäben aufgebaut werden. Wenn man schon Geld in die Hand nimmt und da ist man sich mit den westlichen Partnern einig, da muss das auch wirklich modern sein. Und zum Beispiel, da müssen Windparks entstehen oder müssen Produktionsstätten für grünen Stahl entstehen. Und das sind dann Investitionen, das wird dann schon wirklich viel, viel komplizierter. Das sind natürlich Milliardeninvestitionen, die gehen auch nicht über kurze Zeit, sondern die laufen ja mindestens 5, 10, 20 Jahre. Und sich dafür in Kriegszeiten in der Ukraine zu verpflichten, das merkt man, das fällt doch wirklich sehr, sehr vielen sehr schwer.
Kann man sich ja auch leicht vorstellen, sich dazu Gedanken zu machen, erfordert viel, wenn man jeden Tag mit den unmittelbaren Folgen des Krieges mit Tod und Zerstörung zu tun hat. Und wenn jetzt der Staat, so habe ich es jedenfalls verstanden, insofern unterstützt, als er sagt, wir garantieren gewisse Investitionen in der Ukraine. Ist das so ein erster wichtiger Schritt, um auch längerfristig Investitionen in die Ukraine, beispielsweise in eine klimaneutrale Energieversorgung, zu machen dann?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Partner gestrickt sind. Ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, das ist ein deutscher Steuerunternehmensberater, der ist schon seit über 15 Jahren, seit 2008 in Kiew. Und der hat das zum Beispiel selber erlebt, wie der Krieg, der große Einmarsch in Richtung Kiew ja im Februar 2022 vor sich ging. Er ist mit seiner Familie aus Kiew in Richtung Westen geflohen, dachte, er ist da besonders sicher. Und dann kam aber die russische Armee aus Richtung Westen und dann hat er erlebt, dass er in einer Waschküche 5 Tage lang in einem fensterlosen Raum da mit seiner Familie gehockt hat und wirklich froh war. Alle waren froh, dass sie es überlebt haben und sie sind raus. Und er kommt jetzt immer wieder sehr regelmäßig für 14 Tage nach Kiew. Und er sagt, er kann niemanden verdenken, wenn man sich unter solchen Bedingungen jetzt nicht für ein Engagement in der Ukraine entscheidet. Andererseits ist es aber so, das wissen wir auch, wirklich durchgängig und immer gefährlich ist es nicht in allen Landesteilen gleichmäßig. Also die Front ist natürlich etwas, da rät ja auch keiner zu Investitionen in diesem Moment. Da geht es ja vielmehr in Kharkiv zum Beispiel darum, dass wirklich die Menschen mit dem Notwendigsten versorgt werden, dass eben da auch Behelfskonstruktionen erstmal greifen, dass sie Strom, Heizung haben, dass sie mit Lebensmitteln versorgt sind, dass vor allem auch Krankenhäuser arbeiten, die völlig überlastet sind und zum Teil kaputt sind. Also da hilft mit anderen Worten auch nicht, wenn es jetzt um solche größeren und langfristigen Investitionen von ausländischen Partnern geht, dass man da Versicherungen abgibt oder Anreize schafft. Das ist sicherlich nicht der entscheidende Faktor.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, es ist ein sehr vielfältiges Programm. Ganz viele verschiedene Aspekte werden dort angesprochen. Hast du denn insgesamt so das Gefühl von Aufbruch, von Zuversicht, von Optimismus bekommen in diesen Runden, bei denen du dabei warst und bei denen du zugehört hast?
Also ich fand eins ganz, ganz berührend, dass man jetzt versucht, in dieser Katastrophe, in diesem Krieg immer auch eine Chance zu sehen. Und das wurde zum Beispiel deutlich bei einer Runde, da ging es darum, wie Frauen ganz beeinträchtigt betroffen sind, die eben zum Beispiel die Männer an der Front haben, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken können, weil die Schulen kaputt sind oder keine Schutzkeller haben, die also gezwungen sind, zu Hause zu sein, zu bleiben, die Kinder zu betreuen oder auch Angehörige zu betreuen und zu pflegen. Und die es aber doch eigentlich gewohnt waren, ukrainische Frauen sind mehrheitlich berufstätig und sozusagen von ihrer Berufstätigkeit getrennt waren, verhindert waren. Und dass die sich jetzt angucken, erstens, welche Umschulungsmöglichkeiten gibt es, dass Frauen die Lücken schließen, die die Männer an der Front gerissen haben, dass sie also auch in Männerberufe gehen, dass sie merken, die Gesellschaft merkt, dass sie sowas wie eine Erwachsenenbildung überhaupt nicht haben, also Umschulung für erwachsene Menschen. Oder, und das macht sie dann wiederum ganz stolz, dass sie sehen, Frauen können Firmen gründen, haben das im vorigen Jahr mehrheitlich gemacht. 56% der Neugründungen von Firmen sind von Frauen gegründet worden. Und da heißt es auch sofort, und das müssen wir auch beibehalten. In diese Vorwärtsentwicklung müssen wir kommen. Dieses ganze Thema, also Geschlechtergerechtigkeit, da kann man jetzt natürlich auch sagen, im Krieg über sowas zu reden, ist das jetzt wirklich notwendig? Und ich fand das eben beeindruckend, weil man gesehen hat, ja, da wird jetzt auch so ein Impuls genutzt, um eben nach vorne zu gucken. Und wenn man in die Zukunft guckt, dann will man es eben auch wirklich gleich richtig und gerecht machen. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Impuls.
Eine Sache wollte ich noch ansprechen, die ja gestern im Mittelpunkt stand, weil da ging es, als Präsident Zelensky dabei war und auch der Bundeskanzler, ja dann doch nebenher oder am Rande auch viel um die weitere militärische Unterstützung, um Luftabwehr insbesondere. Kanzler Scholz hat ja gesagt, wie er das formuliert.
Der beste Wiederaufbau ist der, der nicht stattfindet. Ne?
Der beste Wiederaufbau ist der, der nicht stattfindet, richtig. Also kann man vielleicht als Klammer sagen, dieses eine, also zivilgesellschaftliche Kontakte, unternehmerische Kontakte, Unterstützung des Staates dafür auf der einen Seite und eben die weitere militärische Unterstützung, das sind im Grunde zwei Seiten derselben Medaille, wenn es darum geht, an der Seite der Ukraine zu sein und zu bleiben.
Ja, unbedingt. Also zum Beispiel heute hat Vitali Klitschko sich bedankt bei Deutschland. Das war so im Rahmen einer Veranstaltung, wo es um Städtepartnerschaften ging, dass die deutschen Partner, aber natürlich auch die anderen westlichen Partner helfen, zum Beispiel die Hauptstadt abzusichern, die Luftverteidigung über der Hauptstadt zu gewährleisten. Und natürlich ist es so, dass dieser ganze Aufbau und dieses ganze jetzt mit diesem Leben fertig zu werden, steht und fällt damit, ob der Luftraum über der Ukraine gesichert wird. Denn im Moment ist es so, dass der Krieg vor allem eben ein Luftkrieg ist, dass Bomben abgeworfen werden. Und wenn wir bei den Städten sind, dann fand ich auch zum Beispiel eine Initiative ganz interessant. Die kam von der Entwicklungshilfeministerin von Svenja Schulze. Die hat gesagt, es gibt natürlich viele Städtepartnerschaften. Allein deutsche Städte haben Partnerschaften zu 200 ukrainischen Städten. Kiew hat gleich drei Partnerschaften, also mit Berlin, Leipzig und München. Aber von diesen fast 1500 Städten in der Ukraine sind nur ein Drittel eben tatsächlich mit solchen Partnern von außen versorgt. Und 1000 Städte, das sind meist kleinere, unbekanntere, die haben überhaupt niemanden. Und jetzt ist die Initiative, dass man sagt, guck doch mal in den westlichen Ländern, ob es nicht Städte gibt, die da Kontakt zu denen aufnehmen können, zu diesen 1000 Städten. Weil die Idee dahinter ist, das sind lokale Initiativen. Und da weiß man ganz schnell, was ganz, ganz konkret wo gebraucht wird. Das muss dann also nicht mehr erstmal den Umweg über Ministerien, über Regierungen, über irgendwelche anderen zentralen Koordinationsstellen gehen, sondern der Witz bei dieser ganzen Sache ist eben, dass man all das vermeidet, die Wege kurz hält und direkt. Und das sind Städtepartnerschaften eben durchaus auch eine Lösung.
Und das war der Tag an diesem 12. Juni 2024, heute von Silvia Engels und Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse, Anmerkungen wie immer sehr gern unter der tag@deutschlandfunk.de und tschüss.